Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Keine Sorge, hier wird nicht gerade bei laufender Sendung das Studio abgerissen. Das war nur ein kleiner akustischer Hinweis auf unseren ersten Beitrag. Denn da geht es um eine Neuheit von der Hannover Messe. Außerdem stellen wir die Frage, ob eine Form von Wettermanipulation hinter dem Starkregen in Dubai vergangene Woche steckte. Und wir beschäftigen uns mit Nachweisverfahren für sogenannte Ewigkeitschemikalien. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Auf Baustellen, da passieren immer mal wieder Unfälle. Aber es gibt dort auch versteckte Gefahren, etwa für Leute, die Bagger bedienen oder mit dem Presslufthammer arbeiten. Sie sind heftigen Vibrationen ausgesetzt und die sind gefährlich für die Gesundheit. Auf der Hannover Messe wurde nun gerade ein Produkt vorgestellt, das Alarm schlagen kann, wenn die Schwingungen zu stark werden oder zu lange dauern. Frank Grotelüschen hat sich das System angeschaut.
Die Arbeit auf dem Bau hat's in sich. Manche hantieren mit dem Presslufthammer, andere sitzen stundenlang auf laut brummenden Baggern oder Planierraupen.
Dadurch werden Vibrationen in den Körper eingeleitet, die über einen langen Zeitraum zu Krankheitsbildern führen können. Und das will man eben vermeiden, indem man erstmal erfasst, was wirkt denn da überhaupt ein auf diesen Menschen.
Michael Matthias forscht am Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit in Darmstadt und arbeitet an einer Technik, die vor einem Übermaß an Vibrationen schützen soll. Basis ist ein Sensor, der erfasst, wann eine Fachkraft ihre Tagesdosis an Vibrationen erreicht hat und zum Beispiel den Presslufthammer aus der Hand legen sollte. Der Sensor soll in einem typischen Baustellenutensil untergebracht werden, dem Schutzhelm.
Das Interessante an diesem Sensor, der in dem Helm drin steckt, ist, er basiert auf ganz billigen, verfügbaren Folien, Polypropylenfolien, also Folien, wie sie auch als Frischhaltefolien beispielsweise eingesetzt werden. Die werden durch eine bestimmte technische Behandlung befähigt, als Sensor zu arbeiten.
Bei dieser Behandlung ist die Folie einem elektrischen Feld ausgesetzt. Dadurch wird sie piezoelektrisch, das heißt, wird die Folie verbogen, gedehnt oder durch ein Zittern zum Schwingen gebracht, spuckt sie schwache elektrische Signale aus. Diese Daten wertet eine Elektronik aus, um dann bei Überschreitung eines Schwellenwerts eine Warnung auszugeben.
Die bisherigen Labortests haben funktioniert. Wir bekommen gescheite Sensorsignale raus. Wir können diese Signale entsprechend an eine Einheit übertragen, die das Ganze dann interpretiert. Kollegen, die sich mit dem Thema KI und Mustererkennung auseinandersetzen, leiten bestimmte Parameter ab, die man dann bewerten kann. Das funktioniert.
Nun sind Matthias und seine Leute dabei, die einzelnen Komponenten zu einem System zusammenzusetzen, das kostengünstig ist und klein genug, um tatsächlich in einem Helm Platz zu finden. Batterien soll der Winzling nicht brauchen, dank sogenanntem Energy Harvesting.
Es gibt da bestimmte Möglichkeiten, auch so einen Sensor energieautonom zu betreiben. Der Sensor erzeugt dann praktisch seine Energie aus dieser Vibration selbst, die er dann aufwendet, um sich selbst eben am Leben zu erhalten. Das Ganze eben sehr billig, sehr hoch integriert, so dass es der Träger gar nicht merkt.
Wäre ein Grenzwert erreicht, könnte der Sensor etwa eine Warnung aufs Smartphone geben oder an die Bauleitung. Nun sucht das Fraunhofer-Team nach Industriepartnern, die die Technik zu einem Produkt machen wollen. Und das nicht nur für den Bau.
Interessenten gibt es, ob das im Bereich der Überwachung von Arbeitsabläufen ist oder solche Arbeitsbelastungen. Es gibt solche Interessenten im Bereich der Medizin und es gibt das Ganze auch im Bereich der Sportmedizin, der Unterstützung von Sportlern.
Beim Sport sind Sensoren in Schuhen oder Strümpfen denkbar. Sie könnten die Fußbewegung detailliert erfassen, mit der Hoffnung, dass sich dann auf Basis der Messdaten die Lauftechnik der Sporttreibenden optimieren lässt.
Da misst man dann vielleicht nicht Vibrationen, sondern vielleicht Kraftverteilungen am Fuß. Das würde mit demselben Sensor gehen, mit dem gleichen billigen Material und einem entsprechend angepassten Monitoring-System.
Ginge es also nach Michael Matthias, könnte dieselbe Basistechnologie in Zukunft an unterschiedlichen Stellen zum Einsatz kommen. Im Leichtathletikstadion ebenso wie auf der Großbaustelle.
Vibrationsalarm im Bauhelm. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das. Am Dienstag der vergangenen Woche, da regnete es, und zwar im Emirat Dubai, wo sonst fast gar keine Niederschläge fallen wegen des Wüstenklimas. Doch am 16. April, da fiel so viel Regen wie an keinem anderen Tag der letzten 75 Jahre. Auf den sozialen Medien, da verbreitete sich sofort ein Gerücht wie ein Lauffeuer. Hinter dem Starkregen stecke angeblich ein Versuch der Wettermanipulation, der katastrophal schiefgelaufen ist. Ob das stimmt und wie häufig dieses sogenannte Cloud Seeding eingesetzt wird, das wollte Karl Urban wissen.
Gut einen halben Meter tief steht das Wasser auf dem Flughafen von Dubai am 16. April. Über die Landebahn rollt ein Flugzeug und zieht eine Bugwelle hinter sich her. Wenig später wird der Flughafen geschlossen. Der Wetterdienst der Vereinigten Arabischen Emirate tritt schnell Gerüchten entgegen, er selbst habe die extremen Regenfälle ausgelöst. Auch James Terry von der Said-Universität in Dubai glaubt das nicht, obwohl gelegentlich ins Wettergeschehen eingegriffen werde.
Es gibt beim Wetterdienst eine Luftstaffel mit Piloten und Flugzeugen. Wenn es so aussieht, als ob die Bedingungen für die Entwicklung von Regen oder zumindest von Wolken geeignet sind, was natürlich nicht so oft vorkommt, dann versuchen sie, die Chance zu maximieren, dass sich tatsächlich Wolken bilden und dass es regnet.
Für die Sturzflut vom 16. April war vermutlich ein großräumiges Tiefdruckgebiet über dem Mittleren Osten verantwortlich, das ungewöhnlich viel feuchte Luft heranführte. Für gewöhnlich steigen die 6 Kleinflugzeuge des Wetterdienstes nur auf, wenn es zwar Feuchtigkeit in der Luft, aber nicht genug Kondensationskeime gibt, dass sich Regentropfen bilden können. Mit Fackeln an den Tragflächen werden dann Silberjodid und andere Salze versprüht, was eher moderaten Regen hervorrufe.
In den Bergen wird das Wasser aufgefangen und fließt die Wadis hinunter. Es gibt in diesen engen Wüstentälern viele kleine Dämme, von denen ich erst dachte, dass sie dazu da sind, Wasser zu sammeln, um es für die Bewässerung zu verwenden. Aber ich habe mich geirrt. Deren Hauptfunktion ist es, Wasser in den Boden zu leiten und damit das Grundwasser aufzufüllen, sodass man es anderswo wieder fördern und für die Bewässerung der Landwirtschaft nutzen kann.
Ob das Impfen von Regenwolken mit Flugzeugen überhaupt funktioniert, sei bis heute zweifelhaft, sagt Ashraf Farahat von der König Fahd Universität in Darahan in Saudi-Arabien.
Es gibt so gut wie keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die Wolkenimpfung funktioniert. Es gibt einige Berichte, die besagen, dass sie den Regen um 10-15% verstärken kann. Allerdings weiß man nicht, wie viel Regen aus dieser Wolke ohne die Wolkenimpfung gefallen wäre.
Trotz dieser Zweifel leistet sich auch Saudi-Arabien ein Programm zur Wolkenimpfung. Rund 400 Einsätze gäbe es in seinem Land pro Jahr gegenüber 1000 Starts in den Vereinigten Arabischen Emiraten, schätzt Farahat. Saudi-Arabien wolle damit nicht nur Wasser gewinnen, sondern auch die notorisch schlechte Luftqualität seiner Großstädte verbessern. Der Regen soll, so die Hoffnung, feine Staubpartikel aus der Wüste und aus der Industrie binden. Ob das funktioniert, hat Farahat kürzlich untersucht.
Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen unserer Arbeit ablehnend gegenüber, weil sie darauf beharren, die Wolkenimpfung verstärke den Regen und wasche so die Atmosphäre sauber. Aber wir haben uns Fälle angeschaut, bei denen ein Einsatz nicht erfolgreich ist und die Partikel zum Boden zurückkehren.
In diesen Fällen beobachtete Farahat, dass die Wolkenimpfung die Luftqualität auch verschlechtern kann. In Saudi-Arabien und vor allem in den Emiraten wird seit vielen Jahren erforscht, wie sich das Verfahren verbessern lässt. Dazu gehört der Einsatz von Wetterradarstationen, die die feuchtesten Bereiche der Luftmassen an die Flugzeuge übermitteln. Zukünftig könnten Laser Kanäle geladener Teilchen erzeugen, die als Kondensationskeime wirken und das Versprühen von Salzkristallen überflüssig machen. Das ungewöhnliche Wetter am 16. April könnte laut James Terry aber auch ein Zeichen dafür sein, dass es am arabischen Golf ganz von selbst feuchter wird. Der Bedarf an Wolkenimpfungen könnte dadurch in Zukunft zurückgehen.
Der Klimawandel und die Erwärmung der Meere könnten die Wahrscheinlichkeit von Wirbelstürmen erhöhen. Das muss aber nicht unbedingt schlecht sein. An der Küste könnte das zwar zu hohen Wellen und Überschwemmungen führen, aber im Hinblick auf die Zufuhr von Feuchtigkeit und Niederschlägen könnten solche Stürme auch positive Auswirkungen haben.
Regen auf Bestellung am arabischen Golf, darüber berichtete Karl Urban. Bekannt geworden sind sie als Ewigkeitschemikalien, organische Fluorverbindungen, sogenannte PFAS. Ewigkeitschemikalien heißen sie deshalb, weil sie ausgesprochen stabil sind und daher schlecht in der Umwelt abbaubar. Der Umweltausschuss des Bundestags hat heute eine öffentliche Anhörung abgehalten zu dieser Chemikaliengruppe. Es ging darum, ein geplantes EU-Verbot für PFAS abzuschwächen. Und tatsächlich gibt es einige Herausforderungen bei der Durchsetzung des Gesetzes, etwa beim Nachweis der Substanzen. Aber auch diese Probleme sind grundsätzlich lösbar, sagt Helmut Nordwig.
Ein Verbot von Chemikalien ist nur sinnvoll, wenn es auch überwacht werden kann. Bei den allgegenwärtigen PFAS, den per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, gibt es bei der Analyse aber mehrere Probleme. Es gibt Zehntausende solcher Verbindungen. Eine neue Studie spricht sogar von Millionen. Und da sagt Marc Bücking vom Fraunhofer Institut für angewandte Ökologie in Schmallenberg:
Werde ich die Herausforderung haben, dass ich für die Mehrzahl dieser Substanzen tatsächlich keine Referenzsubstanz zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann die identifizieren, das geht. Aber wenn ich sie quantifizieren will, habe ich ein Problem.
Marc Bücking ist damit täglich konfrontiert. Er untersucht Umweltproben, zum Beispiel aus Böden, auf PFAS. Die Referenzsubstanzen zeigen den Analytikern, ob ihre Messung richtig ist. Etwa 60 davon hat Marc Bücking. Schon das bringt den Etat seiner Abteilung an Grenzen. Viele PFAS-Verbindungen kann er immerhin in eine der 60 umwandeln und so analytisch erfassen. Auch kommerzielle Ausstatter von Analyselabors müssen sich beschränken, zum Beispiel auf die 16 Substanzen, für die es in der EU Trinkwassergrenzwerte gibt, erklärt Gordon van Slot von der Bremer Firma Bruker.
Es ist eine politische, es ist aber auch eine wissenschaftliche Entscheidung zu sagen, durch das Konzentrieren aufs Wesentliche kann ich der Gemeinschaft und der Umwelt dienen. Das hat man sehr erfolgreich mit den Dioxinen genauso durchgeführt. Das sind hunderte Substanzen und die konnte man erfolgreich reduzieren, indem man sie auf 12 Marker reduziert hat. Jetzt haben wir Tausende und monitoren 16 Marker.
Das Verfahren der Wahl ist zweistufig. Zuerst werden die Stoffe voneinander getrennt in der sogenannten Chromatographie und anschließend in der Massenspektrometrie identifiziert. Beide Techniken sind etabliert und können im Prinzip Nanogramm pro Liter nachweisen, was etwa den aktuellen Grenzwerten entspricht. Doch die Chromatographie benutzt zum Beispiel Ventile aus Teflon, das selbst eine PFAS-Verbindung ist und Ergebnisse so verfälschen kann. Hersteller wie die Bad Homburger Firma Restec bringen für diese Spezialanalytik deshalb PFAS-freie Materialien auf den Markt, wie Tina Brandscher zeigt.
Das sind die Probengefäße, in die die Lösung abgefüllt wird, damit sie dann mit dem Analysengerät analysiert werden kann. Die haben wir PFAS-frei. Das ist normaler Kunststoff, das ist aber Polypropylen und eben kein PTFE, also Teflon. Darf da nicht drin sein, weil das natürlich auch PFAS auslösen kann.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die PFAS, die aus dem Analysesystem selbst stammen, durch einen Filter zurückzuhalten. So macht es die Firma Bruker, erklärt Gordon van Slot.
Klappt das zu 100%? Nein. 99% ist die Grenze. Ein Hintergrund wird es immer geben.
Das fordert nicht nur die Umweltüberwachung heraus, sondern auch die Forschung. Zum Beispiel, wenn es um die mögliche Sanierung von PFAS-Hotspots geht, wie etwa bei Rastatt in Baden. Dort sind der Boden und das Grundwasser seit den 2000er Jahren großflächig belastet, wie unter anderem der Fraunhofer-Forscher Marc Bücking gezeigt hat.
Dann konnte man halt auch sehen, dass bestimmte Substanzen sich auch sehr stark an Bodenpartikel haften, organischer Art. Und dadurch kommt dann halt auch diese kontinuierliche Kontamination auch im Grundwasser zustande. Und das resultiert dann halt aus diesen Mechanismen, die noch nicht genau untersucht werden konnten.
Weil viele der PFAS-Verbindungen in den Analysen nicht genau erfasst werden können. Die Techniken werden zwar immer besser, aber bei Zehntausenden von Stoffen bleibt das Bild zwangsläufig unvollständig.
Warum der Nachweis von PFAS so schwierig ist, Helmut Nordwig berichtete. 270 Milliarden Euro, so viel zahlt die Europäische Union in der laufenden Förderperiode aus an Bäuerinnen und Bauern. Diese Subventionen sind in der gemeinsamen Agrarpolitik GAP gebunden an bestimmte Umweltauflagen. Doch nach wochenlangen Bauernprotesten im vergangenen Winter wird die EU-Kommission einen Teil davon wieder zurücknehmen. Heute Abend stimmt nun das Europäische Parlament darüber ab. Fachleute aus der Wissenschaft, die kritisieren, dass damit Umweltstandards gesenkt werden. Mit einigen dieser Experten hat Sven Kästner gesprochen.
Es gibt einen Standard, den landwirtschaftliche Betriebe erfüllen müssen, um überhaupt Subventionen zu bekommen. Und dieser Standard wurde jetzt bei den letzten GAP-Verhandlungen erhöht im Sinne von biodiversitätsfreundlicher, aber auch klima- und wasserfreundlicher. Und diese Erhöhung des Standards soll über weite Teile jetzt wieder zurückgenommen werden.
Katrin Böning-Gäse ist Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums. Die renommierte Biologin hat an den Empfehlungen zur Artenvielfalt und Management von Agrarflächen der Leopoldina mitgearbeitet, der Nationalen Akademie der Wissenschaften.
Wir haben ja schon seit Jahrzehnten wirklich dramatische Rückgänge der Biodiversität genau in dieser Agrarlandschaft, also auf Äckern, Wiesen und Weiden. Und wenn jetzt diese Verbesserungen zurückgenommen werden, ist davon auszugehen, dass die Biodiversität weiter dramatisch abnimmt.
Bisher mussten landwirtschaftliche Betriebe 4% ihrer Flächen brach liegen lassen, die sie begrünen oder mit Bäumen und Hecken bepflanzen können. Wichtige Ökosysteme für Feldblumen, Insekten, Vögel und kleine Säugetiere. Das soll wieder zur freiwilligen Leistung werden. Dauergrünland wie Wiesen und Weiden sind wichtiger Lebensraum für zahlreiche Arten und ein bedeutender CO2-Speicher. Nach strengeren Einschränkungen bisher darf es jetzt wieder leichter in Acker umgewandelt werden. Forschende werten das als Milchmädchenrechnung mit Auswirkungen auch auf unsere Lebensmittelproduktion.
Die Biodiversität, die ist sowas wie der Maschinenraum der Ökosysteme. Und wenn die zurückgeht, dann heißt es, dass Ökosysteme nicht mehr die Leistungen erbringen können, eben auch Getreide zu produzieren oder Rüben oder Wiesen, auf denen Tiere grasen können.
Auch Vorgaben für den Schutz des Ackerbodens will die EU-Kommission lockern. Das betrifft zum Beispiel Regeln zur Bodenbedeckung in der kalten Jahreszeit. Wintersaat oder Mulch sollen dann dafür sorgen, dass Regenwasser möglichst wenig der fruchtbaren Bodenschichten wegschwemmt. Noch sind außerdem bestimmte Fruchtfolgen vorgeschrieben, damit Monokulturen die Böden nicht auslaugen. Auch das soll sich ändern. Naturschutzökologe Guy Peer vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung wertet das als Fehler.
Sogar in der Bibel vor 3000 Jahren wurde es geschrieben, dass Landwirte sollen einmal im 7 Jahre einfach den Boden brachlegen lassen, um letztendlich die Produktion zu erholen. Und jetzt sehen wir auch im Winter, wenn es starke Regenereignisse gibt und keinen Bodenschutz gibt, direkt Bodenerosion.
Nach den Bauernprotesten im vergangenen Winter verspricht die EU-Kommission den Landwirtinnen und Landwirten wegen der gesenkten Standards weniger Bürokratie. Bettina Matzdorf, Professorin für Ökosystemleistungen an der Universität Hannover, hat Zweifel.
Natürlich ist der Bürokratieaufwand enorm für Landwirte in diesem Gesamtsystem. Allerdings wird das Argument gerne opportun vorgebracht, wenn es immer darum geht, bestimmte Standards auch wieder zurückzudrehen. Mein Argument dagegen ist, dass man gerade bei der Standardsetzung eher auf Verlässlichkeit setzen sollte und langfristig wirklich verbindliche Standards dann auch halten soll, auf das sich ein Gesamtsystem einstellen kann.
Die Wirkung der erst seit 2023 geltenden Ökostandards sei noch gar nicht untersucht worden, kritisiert Christine Wieck, Professorin für Agrar- und Ernährungspolitik an der Universität Hohenheim.
Es wurde wieder nicht das Verfahren eingehalten, in dem Sinne, dass es halt eine Evaluierung gibt und dass verschiedene Optionen bedacht werden. Es fehlt unter dem Label Bürokratieabbau, aber de facto werden eigentlich Grundanforderungen abgebaut, die sehr wichtig sind für die Biodiversität.
Den Erleichterungen bei der Umwandlung von Grünland in Acker hat das Europäische Parlament Anfang der Woche bereits zugestimmt. Die anderen Punkte stehen heute noch auf der Tagesordnung.
Eingeständnisse bei den Umweltauflagen in der Landwirtschaft. Was sagt die Wissenschaft dazu? Ein Beitrag von Sven Kästner war das. Weiter geht es hier mit Lucian Haas und der hat uns die Wissenschaftsmeldungen des Tages mitgebracht ins Studio.
Licht allein kann Wasser verdampfen lassen. Das heißt, es wird dann keine Energie in Form von Wärme benötigt. Diesen sogenannten photomolekularen Effekt hat ein Forschungsteam aus den USA in Experimenten jetzt erstmals eindeutig nachgewiesen. Demnach können einfallende Lichtteilchen Wassermoleküle direkt aus der Grenzfläche zwischen flüssigem Wasser und Luft herausschlagen. Die Erkenntnis könnte helfen, Klimamodelle zu verbessern. Diese berücksichtigen bisher nur, dass sich das Wasser in den Wolken durch Absorption einfallenden Lichts direkt aufheizt. Messungen zeigten jedoch, dass sich Wolken, die von der Sonne beschienen werden, in der Praxis ein klein wenig stärker erwärmen als in der Theorie. Der photomolekulare Effekt liefert die Erklärung für dieses bislang paradoxe Phänomen. Die Studie ist im Fachjournal PNAS erschienen.
Biolumineszenz gibt es schon viel länger als bisher gedacht.
Biolumineszenz ist die Fähigkeit von Organismen, durch chemische Reaktionen Licht zu erzeugen. Glühwürmchen und Leuchtkäfer können das ebenso wie verschiedene Meerestiere, darunter einige Arten der sogenannten Oktokorallen. Ein US-Forschungsteam hat genetische Daten von fast 200 Oktokorallenarten mit und ohne Biolumineszenz analysiert, um ihren Stammbaum zu bestimmen. Dabei fanden sie heraus, auch der gemeinsame Vorfahr der heutigen Oktokorallen muss schon geleuchtet haben, und zwar vor mehr als 500 Millionen Jahren. Das ist fast 300 Millionen Jahre früher als das bisher älteste bekannte Beispiel für Biolumineszenz. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen.
Wenn Frauen von Ärztinnen behandelt werden, sinkt die Sterberate.
Der Effekt ist zwar nur gering, aber statistisch signifikant. Das berichten Forschende der Universität Tokio im Fachblatt Annals of Internal Medicine. Sie haben Daten von mehr als 700.000 Patientinnen und Patienten ausgewertet, die alle über 65 Jahre alt waren, als sie wegen verschiedenen Beschwerden in Japan in ein Krankenhaus kamen. Die Sterblichkeitsrate innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung war bei Frauen, die von Frauen behandelt wurden, um etwa 0,2% niedriger als bei Frauen, für deren Behandlung ein Arzt zuständig war. Bei männlichen Patienten gab es keinen erkennbaren Unterschied.
Die Hürden, an alte Freundschaften anzuknüpfen, sind hoch.
Einen verlorenen Kontakt zu alten Freundschaften wieder aufleben zu lassen, fällt vielen Menschen ähnlich schwer, wie einen Fremden anzusprechen. Das haben Forschende aus Großbritannien in psychologischen Experimenten mit knapp 2500 Teilnehmenden festgestellt. Zu den am häufigsten genannten Hindernissen gehörten die Befürchtung, dass der alte Freund oder die alte Freundin nichts von einem hören will, dass es nach all der Zeit so peinlich ist oder dass man sich schuldig fühlt, heißt es im Fachjournal Communication Psychology. Hatten Probandinnen und Probanden die Kontaktaufnahme geübt, indem sie erst einmal Nachrichten an aktuelle Freundschaften schrieben, fiel es ihnen deutlich leichter, auch verlorene Kontakte wieder aufzugreifen.
In Großbritannien gibt es immer weniger fliegende Insekten.
Der Rückgang ist dramatisch, zeigt eine Studie der Naturschutzorganisation Kent Wildlife Trust. Danach gab es 2023 landesweit fast 80% weniger Fluginsekten als im Jahr 2004, das als Referenz dient. Die Studie basiert auf einer besonderen Methode. Gezählt werden Insekten, die bei Autofahrten auf die Nummernschilder klatschen und dort kleben bleiben. Die Kennzeichen bieten durch ihre einheitliche Größe eine standardisierte Messfläche. Der Kent Wildlife Trust sammelt solche Daten seit Jahren im Rahmen eines Citizen Science Projekts.
Sternzeit, 24. April. Der Satellit, der sich um die Erde sorgt. In wenigen Wochen soll der ESA-Satellit EarthCare ins All starten. Der Name ist die englische Abkürzung für Erforscher der Wolken, Aerosole und Strahlung der Erde. Zugleich bedeutet Care, dass sich der Satellit um unseren Planeten kümmert. Viel schöner lässt sich Erdbeobachtung aus dem All kaum beschreiben. Viele Satelliten erfassen den Zustand von Landmassen, Ozeanen, Polargebieten und der Atmosphäre. Der neueste, EarthCare, soll erkunden, welche Rolle Wolken und winzige atmosphärische Partikel dabei spielen, ob sich die Atmosphäre erwärmt oder abkühlt. Wolken und Partikel, Fachleute sprechen von Aerosolen, reflektieren die Sonnenstrahlen, was zu einer Abkühlung führt. Zugleich absorbieren sie die abgestrahlte Wärme der Erdoberfläche und tragen so zu einem Temperaturanstieg bei. Mit einem Laser wird EarthCare genauestens vermessen, in welcher Höhe natürliche und vom Menschen verursachte Partikel vorkommen. Zudem erfasst der Satellit die Verteilung von Wassertröpfchen und Eiskristallen und wie sie sich in Wolken bewegen. Solche Daten helfen, den Klimawandel besser zu modellieren und die Wettervorhersage präziser zu machen. Der 2 Tonnen schwere Satellit ist ein europäisch-japanisches Gemeinschaftsprojekt. Er wurde beim Unternehmen Airbus in Friedrichshafen gebaut. Eine Falcon 9-Rakete soll ihn vom Weltraumbahnhof Vandenberg in Kalifornien auf eine 400 Kilometer hohe Umlaufbahn bringen, die über die Pole hinwegführt. Von dort kann die EarthCare-Mission auf die gesamte Erde Acht geben.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.